Ja, geschätzte Anwesende, ich darf Sie zum ersten Vortrag im zweiten Zyklus des E-Learning Forum begrüßen. Heute besonders begrüßen wir Frau Dr. Sieglinde Kählin. Frau Dr. Kählin arbeitet am E-Learning Center der Universität Zürich. Ich weiß nicht, seit wann das E-Learning Center heißt, aber im letzten Semester durften wir ja schon eine Referentin von der ICT-Fachstelle begrüßen. Das ist der neue Name. Seit dem 1. August, also noch nicht so lange her. Frau Dr. Kählin ist von ihrer Herkunft Agrarbiologin, also Naturwissenschaftlerin, und arbeitet, wie ich es verstanden habe, vorwiegend im konzeptionellen Bereich, bei der Aufbereitung vorwiegend naturwissenschaftlicher Inhalte für das E-Learning. Und sie wird heute referieren über das Thema Open Courseware. Ich habe versucht, mich heute etwas ins Bild zu setzen, aber ich überlasse es natürlich Ihnen, was das ist. Frau Kählin, ich möchte mich entschuldigen für die sehr quantitativ schlechte Besuch dieses Anlasses, aber ich kann Ihnen versprechen, dass Sie ein qualitativ hochwertiges Publikum haben, und ich freue mich auf Ihren Vortrag.
Danke, Herr Hanke. Ich freue mich auch, dass ich hier bei Ihnen auftreten darf, vor exklusivem Publikum. Martin Vogeli hat uns angesprochen auf der Suche nach aktuellen Themen aus dem Bereich E-Learning. Seine Idee war, das hatte er von meinem Kollegen gehört, da gäbe es einen Beschluss von der Unileitung so in Richtung Open Courseware an der Universität Zürich, und das hat ihn dann gleich interessiert. Er wollte gerne wissen, wie die Realisierung dieses Beschlusses an der Universität Zürich durchgeführt wird. Dazu möchte ich am Schluss des Vortrages etwas sagen. Sie werden einsehen, warum ich das am Schluss tue. Gleich zu Anfang möchte ich noch über das MIT, das ist der Exponent des Open Courseware-Themas, berichten. Sie werden dann sehen, wie das MIT seine Initiative ausführt. Als das MIT diese Initiative bekannt gegeben hat, gab es ein großes Medienecho. Vielleicht haben Sie auch das damals mitbekommen. Es wurde in akademischen Kreisen diskutiert. Tenor der Kommentare: MIT verschenkt seine Ressourcen der Weltöffentlichkeit. Unglauben, auch Bedenken wurden geäußert. Das sind einige Schlagzeilen von damals. Würden Sie, wenn Ihre Schulleitung beschließen würde, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen läuft, vielleicht läuft es basisdemokratisch, aber jetzt mal angenommen, Ihre Schulleitung würde beschließen, an Ihrer Schule wird das gesamte Kursmaterial öffentlich gemacht. Wie würden Sie reagieren? Also die Mehrheit, aber wir sind hier nicht repräsentativ, stimmt für öffentlich zugänglich machen. Sie haben schon einen Grund genannt, Herr Hanke. Gründe dagegen gibt es natürlich genug. Einer davon sind Copyright-Gründe, also haben Sie irgendwie Rechte, vertragliche Rechte abgemacht. Wem die Vervielfältigungsrechte zustehen, zum Beispiel, Sie sind natürlich meistens Autor, nehme ich jetzt an. Es gibt Gründe, es macht mehr Arbeit allenfalls. Also die MIT-Dozenten und Dozentinnen, die waren nicht alle sehr begeistert, als man damit auf sie zukam. Dann, es gibt Traffic, also man muss sich genau überlegen, wie viele Zugriffe erwartet oder sind da zu erwarten. Sind die Server dann nachher, werden die sehr langsam allenfalls. Und es gibt auch Datenschutzgründe, also bei uns, die Mediziner haben oftmals Patientendaten in ihren Lernunterlagen, die Medizinstudierenden müssen unterschreiben, dass sie also diese Inhalte nicht weitergeben, und das kann man natürlich dann auch nicht veröffentlichen. Gründe dafür hat es auch. Gründe könnte man sich vorstellen, also das MIT hat einen riesen Zulauf bekommen, also an Interesse oder Interesse auf sich gezogen, will ich sagen. Also ein Leistungsausweis für die Schule steht sicher da. Man könnte sagen, ja, die öffentliche Hand bezahlt mich, bezahlt uns. Sie hat auch einen Anspruch darauf, dass sie sieht, was da geht. Sie hat einen Anspruch darauf, mit einem zeitgemäßen Medium darauf zuzugreifen. Sie hätten immer noch eine Vorreiterfunktion. Also hierzulande ist es noch nicht üblich, das öffentlich darzustellen. Ich mache aber jetzt keine Werbung für die Einführung von OCV an der FHW. Wenn das mehrere tun, und ich fordere Sie auf dazu, klicken Sie, ich zeige gleich nach OCV-Seiten vom MIT, Sie hätten einen Vergleich mit anderen Schulen, mit Kollegen, was die machen, wie bereiten die den Stoff auf, wie sehen die das, was bringen die für Beispiele. Also der Vergleich mit Peers. Gut, soweit mal ein paar Gründe dafür und dagegen aufgezeigt oder angerissen. Was hat es nun mit der OCV-Initiative des MIT auf sich? Im 1999 gab es eine Anfrage eines Dozenten des MIT, der wissen wollte von der Leitung, wie sollen wir uns positionieren bezüglich Fernstudium und E-Learning. Die Frage wurde so ernst genommen, dass man dann eine Unternehmensberatung eingeschaltet hat, und die kam zum Ergebnis, dass es wirtschaftlich nicht, voraussichtlich nicht interessant wäre, für das MIT so etwas zu machen. Eine der Begründungen, die jetzt auch zum Beispiel auf dem Web des MIT zu finden sind, war, dass die Dozierenden nicht dafür qualifiziert seien, solchen Lehrstoff zu, zu popularisieren, also herunterzubrechen für eine breitere Öffentlichkeit. Man hat das also rundweg verneint, die Anfrage. Es gab dann offenbar enttäuschte Reaktionen, und man hat aus der Enttäuschung dann noch versucht, das Beste zu machen, und stellte die Frage, warum sollen wir die vorhandenen Ressourcen nicht aufs Netz stellen, so wie sie sind, ohne sie für das E-Learning aufzubereiten. Dem wurde Folge geleistet. Getreu dem MIT-Leitsatz, MIT is dedicated to advancing knowledge that will best serve the world. Unter diesem Motto hat man auch einige Kooperationen mit Universitäten und anderen Schulen in Stufenländern, in den Entwicklungsländern, ich glaube, man darf noch so sagen, angefangen. Und es gibt heute zum Beispiel das OCV, die OCV-Sites auch auf Spanisch und Portugiesisch. Also der ganze südamerikanische Das ganze südamerikanische Publikum kann damit auch mit der Landessprache darauf zugreifen. Was ist nun die OCV-Initiative und was ist sie nicht? Also wir sind ja immer noch, nehme ich an, auf dem Stand, OCV schmeißt alles, was es hat, auf das Web. OCV heißt, alle Kurse, die MIT anbietet, sollen öffentlich zugänglich sein. Das heißt also nicht nur die E-Learning-unterstützten Lehrveranstaltungen werden auf dem Web zugänglich, sondern alle. Sie peilen an, dass bis im 2007 80-90% ihrer Lehrveranstaltungen abgebildet werden. Und das ist das wichtige Wort, abgebildet werden. Sie bringen nicht den Inhalt so aufs Web, wie sie es den Studenten aufs Web bringen. Man kommt überhaupt nicht in diesen Bereich des MIT, den die Studierenden mit Passwörtern vermutlich auftun, sondern das ist abgebildet auf einer extra Seite. Also, die enthalten diese Sites Informationen über den Kurs, sie enthalten das gesamte Lehrmaterial aufbereitet, schön aufbereitet, als PDF meistens. Und der Plan ist, also im Moment sind etwa 500 ihrer 2000 Lehrveranstaltungen aufgeschaltet in dieser Art und Weise. Gut, was kostet der Spaß? Das MIT hat über die circa 7 Jahre, die es plant, bis zur Vervollständigung des Vorhabens etwa 100 Millionen Dollar budgetiert. Einen Löwenanteil tragen zwei Stiftungen, die Mellon Foundation und Hewlett Foundation. Das sind also enorme Kosten und der Grund ist der, dass man diese Arbeit natürlich nicht den Dozierenden aufgebürdet hat, sondern da gibt es eine Abteilung, eine OCV-Abteilung, die das für die Dozierenden managt, zum großen Teil. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Dozierenden nicht brauchen. Die müssen dorthin, sie müssen die Informationen abholen. Sie können sie aufbereiten nach Angaben der Dozierenden, aber die Dozierenden sind natürlich beteiligt und das kostet auch Zeit. Aber die Produktion, das PDF machen, das Aufbereiten der Skripte, zum Teil sind die nicht mal wirklich elektronisch vorhanden, auch das gibt es. Das wird also durch diese OCV-Abteilung produziert. Welche Rechte gewährt nun das MIT, wozu berechtigt sie der Zugriff auf diese OCV-Seiten? Sie können es ansehen, sie können was kopieren, sie können etwas verteilen, also auch Skripte verteilen, natürlich mit Hinweis darauf, das ist der Autor, das ist die Autorin. Sie können es auch übersetzen. Also die Rechte sind sehr weitgehend, sie können es sogar verändern. Aber die Voraussetzung ist immer für nicht kommerzielle Ausbildungszwecke. Und das, was sie da verändern, muss anderen wieder zu den gleichen Bedingungen auch zugänglich sein. Das sind die Bedingungen. Mehr gibt es nicht. Welche Technik steht jetzt dahinter? Ich kann da nicht ins Detail gehen. Ich bin nicht von der Informatikseite her. Man hat am Anfang das mit Dreamweaver, mit HTML-Autoren-Tools versucht. Ist auch recht weit gekommen. Und im Frühjahr offensichtlich, hat man gemerkt, dass das nicht skalierbar ist, nicht mal auf die 500 Kurse, die man für den Herbst online haben wollte und schon gar nicht für die 1800, die man im Endstadium online haben muss. Man hat dann evaluiert und ist auf ein eben Content-Management-System umgestiegen. Welche Belastung erzeugt das? Wie viele Zugriffe gibt es da? Das ist überwältigend im Fall vom MIT. Ich denke, die Uni Zürich muss nicht mit so vielen Zugriffen rechnen. Die haben 14 Millionen Hits pro Monat. Und das sind etwa eine halbe Million pro Tag. Also nochmal zum Rückschau halten, Überblick gewinnen, was ist OCV nicht? OCV bringt keine Fernstudiengänge online, bringt auch kein Blended Learning, aber man kann das Material fürs Selbststudium verwenden. Es gibt keinen Feedback von den Dozierenden, das ist ausgeschlossen, das sagen sie auch offen, das deklarieren sie. Das MIT sieht OCV als Schaukasten ihrer Lehrtätigkeit. Schaukasten für die Welt. Interaktive Teile habe ich habe jetzt schon verschiedentlich rumgeklickt, habe ich keine gefunden. Du auch nicht, Martin. Also es ist natürlich 500 Kurse, da kann es viel geben und sicher habe ich nur einen winzigen Teil angeschaut. Was heißt jetzt das an der Universität Zürich? Offener Zugang. Die Universitätsleitung hat diesen Sommer die E-Learning-Strategie der Universität Zürich verabschiedet und hat darin zum Grundsatz erhoben, dass die elektronisch unterstützte Lehre offen zugänglich sein soll. Jetzt das Ausmaß dieser Arbeit ist natürlich, die Universität ist größer, aber da es nur die elektronische Lehre betrifft, rechnen wir mit einer Zahl Lehrveranstaltungen von maximal 500 um das rum. Also bei uns gibt es 3000 Lehrveranstaltungen und das Ziel ist, dass wir 15% E-Learning-unterstützte Veranstaltungen haben. Und daraus rechnet sich die Zahl von ca. 500. Damit kommen wir natürlich auch in den Bereich, wo die Überlegung des MIT eingesetzt hat, dass mit Autorentools, HTML-Autorentools die Sache nicht mehr machbar ist. Das heißt ja aber nicht, dass wir es so umsetzen müssen, wie das MIT tut, in recht umfangreicher Art und Weise. Es gibt also im Moment nur Vorschläge. Das E-Learning Council hat dazu noch nicht entschieden. Es gibt im Moment die Überlegungen, dass wir einen Syllabus von jedem Kurs veröffentlichen, also E-Learning-unterstützten Kurs veröffentlichen, der die Kursziele beschreibt, den Kursinhalt beschreibt und ein paar andere interessierende Daten. Was heißt nun Zugänglichkeit? Zugänglichkeit im Web setzt die Sichtbarkeit voraus, also Sichtbarkeit heißt, es ist auffindbar durch Suchmaschinen. Die Kursinhalte, die man eingegeben hat, sind auffindbar. Das heißt also, Sie dürfen nicht die Kurse, die in Learning Management Systemen hinter Passwörtern liegen, können nicht aufgefunden werden. Und das ist bei den meisten der Lehrveranstaltungen der Fall, dass die elektronischen Teile auf Learning Management Systemen sind. Wir haben schon eingeleitet, dass die Kurse in Aleph abgelegt werden, also diesem Bibliothekskatalog, und von daher allein werden schon die Kurse sichtbar werden. Ich habe das jetzt nicht online, das ist in der PowerPoint-Präsentation drin. Wir haben schon eine Art des Sichtbarmachens von Lehrveranstaltungen an der Universität Zürich, das heißt Online-Universität. Also hier ist auch nach Abteilungen sind die Kurse abgelegt, die elektronisch unterstützt sind. Und manche von denen, ich könnte jetzt nicht sagen quantitativ, etwa die Hälfte von ihnen sind also effektiv verlinkt, entweder zu Veranstaltungs-Homepages oder sogar zu den elektronischen interaktiven Teilen. Die meisten aber, da braucht man eben das Passwort und die Idee. Viele haben auch hier Gastzugänge eingerichtet. Also man kann, ja, man muss einigermaßen suchen und dann findet man. Zur Rechtsfrage, Sie hatten das vorhin noch erwähnt, Sie sehen da Probleme, wenn Sie Ihr Kursmaterial zugänglich machen würden auf dem Web oder teilweise sehen Sie Probleme. Jetzt haben die Autoren haben in die Learning Management Systeme ihre Inhalte und sie gingen von dem, davon aus, dass da nur mit Passwort rein, dass man da nur mit Passwort reinkommt, mit ID. Und am Anfang kursierte die Meinung bei uns, dass das bedingen würde, dass man keine Copyright Clearings haben muss. Und das ist nicht richtig. Also von daher haben wir eine Erleichterung in dem Sinn, dass wir, wenn wir das, wenn wir den offenen Zugang deklarieren zu den E-Learning-unterstützten Veranstaltungen, dann müssen die Dozierenden nichts anderes tun, wie als was sie sowieso tun müssen. Sie müssen die Copyright-Clearings einholen. Sie müssen die Rechte haben von allen Werken, die sie in ihren Umgebungen publizieren oder gebrauchen. Wie soll die Realisierung aussehen? Wir haben also die meisten Inhalte in Learning Management Systemen, zum Teil in kollaborativen Tools wie BSCW. Die Hauptmenge an Veranstaltungen sind in OLAT oder in WebCT. Die Mediziner haben eine eigene Plattform. Die gewähren keine Gastzugänge aus den Gründen, die ich vorhin erwähnt habe. Sowohl in OLAT als in WebCT gibt es die Möglichkeit, Gastzugänge zu gewähren und die ID und Passwort kann man auf der Veranstaltungs-Homepage zum Beispiel publizieren. Den Workflow haben wir so angedacht, dass es Formulare gibt, die in den Learning Management Systemen vorhanden sind und die die Dozierenden darauf aufmerksam machen, welche Inhalte eingegeben werden müssen und dieses Formular wird dann exportiert in eine Umgebung, zum Beispiel in die Online-Uni. Ja, das wäre, was ich dazu zu berichten habe. BSCW muss ich noch erwähnen. BSCW hat die Möglichkeit, Ordner zu publizieren, also öffentlich ins Web zu stellen. Von daher kann man auch diesen Beschluss ganz gut und ohne irgendwelche zusätzliche Programmierung realisieren. Gut, vielen Dank. Das wär's.